Okay, zunächst beginne ich mit einer Vorbemerkung und gleichzeitig möchte ich den roten Faden aufnehmen. Du sitzt also zu Hause an deinem PC, plötzlich kommt eine E-Mail herein. Könnten Sie bei uns einen Vortrag machen? Können Sie uns eine Kurzbeschreibung geben? Und einen Titel, ein Thema natürlich für diesen Vortrag. Und dann bei der späteren Erarbeitung des Vortrags, da kommen dir Gedanken, die zuvor nicht da waren. Und deshalb habe ich das mir erlaubt, das Thema auch ein bisschen zu verändern. Und ich rede heute über die angekündigte Geschichte unter einem etwas anderen, zurückhaltenderen Titel, nämlich der vermessene Kosmos. Ein Astrophysiker, das bin ich, auf Spurensuche. Und im Untergrund steht die Frage oder die Feststellung, wie uns Naturwissenschaft zum Umdenken brachte. Wichtig ist, wir reden nicht über Gottes Beweise, sondern über dessen unübersehbare Spuren, Fingerabdrücke in der Natur. Der damals in der Schweiz lebende Naturwissenschaftler, von mir sehr geschätzte Naturwissenschaftler, Arthur Ernest Wildersmith, der hat gar gesagt, also der hat dieses Kreuz in diesem Fingerabdruck ganz groß gesehen und hat sogar gesagt, wer denkt, muss glauben. Da gibt es also unterschiedliche Schattierungen, aber er hat das Kreuz in diesem Fingerabdruck ganz groß gesehen. Okay, ich bin sehr neugierig im Blick auf die Aussagekraft der Naturwissenschaft bezüglich der Anfänge des Kosmos. Ich habe das vorhin schon angedeutet. Schließlich ist man so mit der Idee eines intelligenten Schöpfers hinter dem Ganzen aufgewachsen, hielt dann aber diese Position in der Zwischenzeit für ziemlich fragwürdig. Naja, und irgendwie auch aus der Zeit gefallen. Aber gleichzeitig hat man auch bei naturwissenschaftlichem Arbeiten ein Gespür entwickelt, was die Aussagekraft der naturwissenschaftlichen Modelle wert ist und wie oft diese Modelle revidiert werden mussten. Wenn Sie NW lesen, heißt es immer Naturwissenschaft, Naturwissenschaftler oder naturwissenschaftlich. Hier heißt es also, Naturwissenschaft hat die Aufgabe, Phänomene unserer Welt auf natürliche Umstände zurückzuführen. Und es ist festzustellen, sicher wissen können wir nur das, was uns die Naturwissenschaft sagt. Aber sie schweigt zu vielen Fragen, die uns Menschen tief berühren. Und der zweite Aspekt, wenn denn Gott der Schöpfer und der Urheber der Bibel ist oder wäre, dann könnten sich die Fakten beider Quellen, nämlich Naturwissenschaft und Bibel, nicht widersprechen. Das ist sozusagen zu falsifizieren. Also Gott ist oder wäre in der Natur erkennbar. Und schon nehmen solche besagten Sprüche die Spurensuche in der Natur auf. Und dort sehen wir grundsätzlich, das für Leben taugliche Universum zeigt eine Fülle spezieller, erstaunlicher, maßgeschneiderter Lösungen, die eine komplexe Chemie, geeignete Elementarteilchen und die Grundkräfte einer abstrakten Quantenphysik bedürfen, die fein dosiert und zeitlich sauber abgestimmt ablaufen mussten und die deshalb schwerlich als Zufallsprodukte verstanden werden können. Dennoch hat sich in der Gesellschaft die Ansicht und Hoffnung durchgesetzt, wir können, wenn wir nur lang genug und genau genug hinschauen, die Phänomene der belebten und der unbelebten Natur lückenlos auf Naturgesetze zurückführen. Auch wenn Katja Epstein singt, Wunder gibt es immer wieder, die Naturwissenschaft schließt sie komplett aus. Zur Orientierung wollen wir uns zunächst im Weltraum orientieren und wir staunen über die Vielfalt, über die Schönheit der Objekte. Das möchte ich zunächst in den Vordergrund stellen und wir schauen uns diesen Film einfach kurz an. Der Technik in der Stami geht es wohl ähnlich wie den Menschen. Bei der Schönheit und Größe des Kosmos kommt man manchmal in Stottern. Okay, wir reden über diese Agenda. Wir sind Wanderer, trotz Regenwetter. Wir sind Wanderer, Weltbild im Wandel, dann kommen wir zu dem zentralen Thema Feinabstimmungen und enden mit die Erde als Mückendreck. Wir kommen zum ersten Thema, nämlich wir sind Wanderer. Die Menschheit brachte die meiste Zeit als Sammler und Jäger zu, als Wanderer in den Steppen und Savannen. Begrenzen konnten ihn nur Erde, Meer und Himmel. Wenn das Klima günstig war, die Nahrung reichlich, dann ließ man sich gerne auch mal nieder. Wir wurden langweilig, übergewichtig und aggressiv. Dem heutigen Verständnis folgend gaben wir bisher nur für einen Augenblick das Nomadenleben auf. Wir entwickelten Ackerbau und Viehzucht und eben auch Raumfahrt. Denn sesshaftes Leben, das macht einfach unruhig. Bereits unsere Vorfahren, die bemerkten bei ihren Himmelsbeobachtungen, dass damals 5 Lichtpunkte, anders als die sogenannten Fixsterne, nicht nur in der gleichen Prozession auf und nieder gingen, sondern projiziert an den Himmel ungleich komplexe Bahnen ausgeführt haben. Heute nennen wir diese Lichter Planeten, abgeleitet vom griechischen Wort Wanderer. Unser Planet und unser Sonnensystem sind heute von einem neuen Ozean umgeben, nämlich den Tiefen des Weltalls. Doch wir haben sie passierbar gemacht oder zumindest einsehbar. Wir entdecken dabei riesige Vulkane, welche die höchsten Berge auf diesem Planeten, eben auch in der Schweiz, völlig klein aussehen lassen. Wir fanden Flusstäler auf 2 Planeten, die eigentlich zu kalt bzw. zu heiß sind für Flüssigwasser. Wir entdeckten einen wolkenverhüllten Planeten mit einer Atmosphäre aus ätzenden Säuren, wo die Temperaturen selbst auf den Hochplateaus noch so hoch sind, dass sie über dem Schmelzpunkt von Blei liegen. Und wir haben ausgeklügelte Ringsysteme entdeckt, die uns das Spiel der Schwerkraft verdeutlichen. Uns überraschte ein Mond, der gar ein Zwischending ist, zwischen Asteroid und Komet und so weiter und so weiter. Als Flüstern vom Rand unseres Sonnensystems geben uns heute digitale Daten Auskunft, die mit Lichtgeschwindigkeit von emotionslosen, aber hochpräzisen Robotern an die Erde übertragen werden. Und so werden vom Kontrollzentrum der ESA, nämlich dem ESOC in Darmstadt, werden alle europäischen Satelliten betreut, da werden Roboterärmchen im Weltraum bewegt, da werden Landebeine in der Nähe ferner Welten ausgefahren, da werden Kometen gejagt, Planetenoberflächen angebohrt, um nur einiges zu nennen. Und im Gegenzug liefern uns die Satelliten und Landegeräte eben Daten vom Feinsten, über den dann Wissenschaftler brüten und die ständig unser Weltbild verändern. Wir haben entdeckt, dass jene Welten fernab der Erde im Allgemeinen wenig mit unserer eigenen zu tun haben. Sie sind alle interessante Individuen, jedenfalls nicht von der Stange. Und der Mensch, er sucht überall nach Lebensspuren, auf jedem Mond, auf jedem Planeten oder auch Kometen. Wir können nichts dafür. Leben sucht immer Leben. Viele Zeitgenossen denken dabei gerne, allerdings gerne in Kategorien nach dem Motto von der Amöbe bis zu Goethe. Oder zumindest vom Affen bis zum Strichcode. Als Zeichen unseres Fortschritts. Und manche tun so, als kämen wir vom Copyshop. Wir tun so, als wäre die Aufklärung der aufstrebende Pfad von der Barbarei bis hin zum Frieden. Sozusagen die Krönung von der Entwicklung von der Amöbe zu Goethe. Nun, ob es im Universum intelligentes Leben gibt? Wir fragen uns an Betracht der aktuellen Vorgänge auf unserem Planeten, ob dies für die Erde gilt. Angekommen? Ah ja, okay. Ich bin etwas weit von Ihnen da entfernt. Gut, okay. Es ist bemerkenswert, dass neuere, detaillierte Entdeckungen uns vor eine ganz andere Frage stellen, nämlich vor die Frage der Einzigartigkeit des Menschen. Und das geht so weit, dass vielleicht sogar das Funktionieren des Kosmos im Hinblick auf den Menschen angelegt ist. Wir haben in der Naturwissenschaft dafür extra eine Disziplin eingerichtet, nämlich die anthropische Kosmologie. Okay, wir begeben uns auf Spurensuche und entdecken heute einen bemerkenswerten Kontrast gegenüber den früheren Kränkungen der Menschheit, eben ausgelöst durch dieselbe Naturwissenschaft. Zum Beispiel, die Erde ist nicht das Zentrum, sondern Nebenschauplatz des Planetensystems. Der Mensch ist nicht geschaffenes Ebenbild Gottes, sondern allenfalls Affenabkömmling oder Eckensteher im Universum und so weiter. Damals, als wir erkennen mussten, wie unbedeutend wir sind im Vergleich zur unermesslichen Größe von Raum und Zeit, war das eine weitreichende Demütigung für uns. Aber das hat sich in der Zwischenzeit, und zwar durch detailliertes Beobachten, radikal geändert. Und deshalb freue ich mich so ein bisschen darauf, mit Ihnen so Fragmente meiner Spurensuche anzugehen. Ich kann es nicht im Detail machen wegen der Kürze der Zeit, aber ich habe da Bücher mitgebracht. Das hilft mir immer ein bisschen, im Hintergrund das zu haben. Wenn es Leute gibt, die Sie interessieren, können Sie gerne am Büchertisch vorbeikommen. Die Bücher, die ich mitgebracht habe, reichen nicht für alle, aber für den einen oder anderen sollte was dabei sein. Okay. Freeman Dyson, Astrophysiker und Mathematiker, hat Folgendes hinterlassen, unter anderem: Wenn wir in das Universum hinausblicken und erkennen, wie viele Zufälle in Physik und Astronomie zu unserem Wohle zusammengearbeitet haben, dann scheint es fast, als habe das Universum gewusst, dass wir kommen. Soweit Freeman Dyson. Dabei geht es natürlich nicht um unser Kommen als Kosmonaut oder Astronaut, sondern um entdeckte, raffinierteste Feinabstimmungen im Kosmos, die menschliches Leben auf diesem Planeten überhaupt erst ermöglichen. Es war Faszination ohne Ende. Wie die Forschung den Mikro- und den Makrokosmos, die kleine und die große Welt, sozusagen während meiner aktiven Lebensarbeitszeit zusammenführte. Ich werde dann im Zuge der Feinabstimmungen zwischen diesen Bereichen ein ausführliches Beispiel, wie ich meine, ein beeindruckendes Beispiel geben, wie das tatsächlich passierte. Wir müssen da ein bisschen ins Detail und ich bitte Sie da um Ihre volle Aufmerksamkeit, denn daraus kann man tatsächlich Gewinn ziehen. Es ist auch Faszination ohne Ende, die Geschichte zu sehen und Teil dieser Geschichte zu sein, wie der Mensch aus dem alleinigen Informationsträger Licht oder elektromagnetische Strahlung, allgemein gesprochen, Erkenntnisse über den Kosmos gewonnen hat. Gut, seit einem Jahr reden wir auch über den Nachweis von Gravitationswellen als neuem Fenster zum Kosmos. Und es gibt da ein paar Teilchen, die uns erreichen und denen wir versuchen, ihr Geheimnis zu entlocken. Aber wesentlicher Informationsträger schlicht das Licht. Wir kommen zum zweiten Thema, nämlich Weltbild im Wandel, ausgelöst durch detailliertes, genaues Hinschauen. Naturwissenschaft schweigt zu vielen Dingen. Naturwissenschaft kann nur dort Antworten nachgehen, wo es etwas zu messen gibt. Und Naturwissenschaft arbeitet deshalb nie voraussetzungslos. Die erste Ursache für den Kosmos ist keine naturwissenschaftliche Frage, sondern eher eine philosophische. Naturwissenschaft nutzt Naturgesetze, ohne nach deren Herkunft zu fragen. Und bei naturwissenschaftlichen Ergebnissen geht es nur um reproduzierbares Wissen. Wir reden auch von der Falsifizierbarkeit unserer Ideen und Modelle, die ich gerne an einem jahreszeitgemäßen Beispiel klar mache. Ein Bauer, der kommt jeden Morgen zum Füttern in seinen Gänsestall und die Gänse denken sich, Mensch, der Bauer, ein super Typ. Dann Richtung Jahresende wird ihnen allerdings schlagartig klar, irgendwas ist an unserer Theorie faul. Gestern war Martinstag. Okay, Naturwissenschaft schließt auch einen Eingriff von außen von vornherein aus, das ist ihr methodischer Atheismus. auch wenn er für viele Zeitgenossen Religionsersatz ist. Zu einigen Einschränkungen kommen auch Gebiete, zu denen Naturwissenschaft gar nichts zu sagen hat. Zum Beispiel, was unterscheidet ein Kunstwerk von einer Ansammlung von Farben und was macht Bachs Musik so unsterblich? Sie werden auch nie erfahren von der Naturwissenschaft, was Ihre Katze gerade denkt. Aber es kommt noch schlimmer. Alle Naturwissenschaft beruht auf unbeweisbaren Grundannahmen. Man nennt sie Axiome. Man kann sie wissenschaftlich nicht beweisen, aber wissenschaftliches Arbeiten auf deren Basis gelingt unglaublich gut. Also immerhin, Naturwissenschaft baut mit ihrem Satz von Axiomen auf unbeweisbaren Gegebenheiten auf. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Ausgerechnet der Mann, den man vom Studium der Physik abriet, weil sie in der Zwischenzeit langweilig geworden sei, er hat sie revolutioniert und ein feines persönliches Zeugnis hinterlassen. Die Rede ist von Max Planck, an dessen Institut in Heidelberg ich lang genug gearbeitet habe. Es war wohl sein Professor, der ihn vom Studium der Physik abhalten wollte. Warum? Weil es dort nichts mehr zu entdecken gab, damals. Und Planck in seiner unnachahmlichen Bescheidenheit hat darauf reagiert: Ich will gar nichts Neues entdecken, sondern ich will die Basics verstehen. Das war das Motiv seiner Spurensuche. Max Planck war keiner der vielen Überflieger, sondern er hat durch genaues Beobachten die gequantelte Natur entdeckt und so die Physik revolutioniert. Und die Konsequenzen einer gequantelten Natur zwingen uns nun zum Umdenken und zu einer Aufteilung unseres Weltbilds in einen Weltvordergrund, den wir materielle Welt nennen, und einen Welthintergrund, das ist eine unsichtbare geistige Welt. Hier sind seine Lebensdaten und dann habe ich diesmal aus Wikipedia zwei Zitate. Er vertrat die Auffassung, dass Naturwissenschaft als ein wissenschaftlich-empirisches Erkennen zu Gott hinstrebe. Oder er bejahte die geglaubte Wirklichkeit Gottes. Aussagen eines Mannes mit einem bewegten Leben, die bis heute nachklingen und uns etwas zu sagen haben. Er hat auch hinterlassen, die Basis aller Kulturen ist die Religion. Gut. Aber ein entscheidender Unterschied zwischen der christlichen und anderen Religionen besteht darin, dass sich der Gott der Bibel als Vernunftwesen zu erkennen gibt, der diese Welt vernünftig und durch die Vernunft erkennbar geschaffen hat. Und deshalb ist eigentlich die Theologie der Bibel eine Grundvoraussetzung, um Naturwissenschaft betreiben zu können, was bereits bei den Zitaten anklang. Okay, seit 1964 wissen wir von einer gemessenen Hintergrundstrahlung im Kosmos, die als Zeichen für einen heißen Anfang im Kontext der Urknalltheorie gewertet wird. Dabei stellt sich natürlich gleichzeitig die Frage, wer oder was hat da angefangen? Ich meine, wenn wir sagen, in dieses leere Kästchen, wenn wir da Zufall eintragen, dann sagt ein Physiker schnell, Zufall ist keine physikalische Größe. Wenn wir sagen Naturgesetze, sagt der Physiker schnell, sie beschreiben nur und sind nicht schöpferisch tätig. Nach vielen Fragen kommen wir zur besten, meiner Meinung nach besten übergeordneten Antwort, nämlich es muss eine Intelligenz, es muss ein Schöpfer, es muss Gott dahinter stehen und wir sehen ihn, ohne Widersprüche zu erkennen, heute als Urheber der Natur. Albert Einstein, er hat sich gewundert und sagte, das Unbegreifliche am Universum ist, dass wir es begreifen können. Und die Bibel sagt uns, das Universum ist zu begreifen, da sowohl der forschende Mensch als auch der Kosmos aus einer Hand stammen. Da sagt der Physiker, das ist saubere, kohärente Lösung, über die sich der Schöpfer auch außerhalb der Bibel bei uns bekannt macht. Nun, wenn Gott der Urheber des Universums ist, dann hat er dort seine Spuren hinterlassen. Und wir haben neben seinem Wort als persönliche Offenbarung nämlich auch dann seine allgemeine Offenbarung in der Natur. Und die Bibel unterstreicht das mit einem Vers aus Hebräer 11. Dort lesen wir, weil wir Gott vertrauen, haben wir erkannt, die Welt ist durch sein Wort geschaffen worden. Das Sichtbare ist aus dem Unsichtbaren entstanden. Könnte man auch sagen, nicht Hebräer 11, Vers 3, sondern Max Planck. Okay. Und die biblische Sicht ist eigentlich, dass der Mensch erkennt und denkt mit dem Herzen. Gut, wenn nun Gott der Urheber ist, dann mögen sich Natur und Bibel, nein, da mögen sich Naturwissenschaftler und Theologen widersprechen, die Bibel und die Natur tun es nicht, solange wir es verstehen, die Fakten richtig zu analysieren und zu erkennen. Soweit nun mal die Theorie. Ich werde diesen Erkenntnisstrang nachher noch etwas verfeinern. Aber ich gebe zwischendurch in Zeitraffer zwei Beispiele aus der jüngeren Entwicklung des Kosmos. Wir reden über Weltbild im Wandel und wir reden jetzt über das Weltbild mit großen Lettern der Neuzeit. Warum das groß wird nachher gleich klar. Okay, in der früheren Neuzeit beginnen sich die Naturwissenschaften von der theologischen Weltdeutung zu emanzipieren. Man ging davon aus, dass das Wissen der Naturwissenschaft dem Glauben der Religion überlegen sei und auch ausreiche, um die Welt zu erklären. Und alle Umstände, alle Zustände des Universums sind aus dieser Sicht im Idealfall errechenbar. Warum? Weil alles einer Determiniertheit, einer Vorherbestimmung folgt. Und man sprach sogar, dass man am Ende eine Weltformel haben wird, als ultimatives Ziel, mit dem man alle Zustände des Kosmos in der Vergangenheit und Zukunft berechnen kann. Es ist kein Geheimnis, dass man diese Weltformel heute noch sucht. Ich habe das mal auf drei Dots zusammengefasst. Das Weltall ist unendlich, also die materielle Welt ist unendlich. Gott ist wohnungslos. Naturgesetze sind ewig. Gott ist arbeitslos. Materie ist ewig. Gott ist tot. Und so wollte die Aufklärung aufräumen mit der Vorstellung einer unsichtbaren Welt und beschränkt alles Seiende auf das Sichtbare. Aber dieser Vorgang war nicht naturwissenschaftlich begründet. Man hielt sich also nicht an Fakten, die ich vorhin gefordert habe. Unendlichkeit war nicht begründet, sondern eben nur postuliert. Übrigens, ich weiß auch gar nicht, wie man Unendlichkeit begründen können sollte. Aber das ist ein anderes Thema. Ich meine, Naturgesetze sind ewig. Wir wissen heute noch nicht mal, wie konstant unsere Konstanten in unseren Naturgesetzen sind. Und natürlich ist Materie nicht ewig, sondern sie hat Anfang und Ende. Dieses Weltbild der Neuzeit sollte uns eigentlich lediglich aus dem Korsett des mittelalterlichen Weltbilds befreien, Himmel, Hölle und Teufel abschaffen. Und es entstammte einer weltanschaulichen Voreinstellung. Und natürlich, das brauche ich nicht zu betonen, war das auch die Grundlage für die Gott-ist-tot-Theologie, was nun die enge Beeinflussung zwischen, wie ich jetzt gleich sagen werde, Weltbild und Naturbild begründet und zeigt. Denn wir reden nun über das Naturbild. Warum? Weil sich aus heutiger Sicht Naturwissenschaft nicht mehr um das Weltbild kümmert. Diese Nummer ist zu groß, sondern man beschränkt sich darauf, dass man ein Naturbild erzeugt. Und da ist eine Voraussetzung, nämlich die Endlichkeit von Raum und Zeit. Jedenfalls die Endlichkeit des sichtbaren Universums, was natürlich immer auch die Frage aufwirft, was kommt dahinter? Hat das Universum einen Rand? Kann man da runterfallen? Oder gibt es auch einen Punkt im Universum, wo man sagen kann, ey, hier hat alles angefangen, da lasst uns jetzt doch mal ein Denkmal setzen. Wir wissen seit einigen Dekaden über die dynamische Expansion unseres Kosmos. Wir gingen bei Urknallvorstellungen davon aus, dass sich diese Expansionsbewegung verlangsamt und letztlich sogar umkehrt. Und wir wissen, dass sie sich beschleunigt. Und wir fragen uns, wohin expandiert eigentlich der Weltraum? Okay, dahinter kommt noch in Anführungszeichen ein Stichwort, nämlich Multiversen. Eine Theorie, die in den überwältigenden Feinabstimmungen unseres Kosmos wurzelt. Der Gedanke dahinter ist, wenn es nur einen Kosmos gäbe, dann wären diese überwältigenden Feinabstimmungen ein nahezu zwanghafter Hinweis auf einen Schöpfer, einen Maßschneider, einen intelligenten Designer, was ja eigentlich nicht sein darf, denn wir müssen ja die Welt ohne Welt von außen begreifen. Und deshalb also Multiversen, die man sich nun vorstellen muss, wie die Bläschen im Bierschaum. Und ich frage mich da schon, Leute, geht es auch ein bisschen sparsamer? Lassen Sie mich das, was ich zum Weltbild im Wandel sagen wollte, mit zwei Punkten kurz zusammenfassen. Schlüsselbegriffe für, an dem Viewgraph weitergehen. Raum und Zeit sind relativ geworden, dafür ist Albert Einstein zuständig. Materie erweist sich als Energieform, sprich Materie ist nicht, sondern sie geschieht, das ist unser Verständnis. Dann kommt die Unschärferelation, die für die Werner Heisenberg steht. Und Wahrscheinlichkeiten bestimmen das Geschehen im Mikrokosmos, der ja ein Grenzfall des Makrokosmos ist. Und nun diese angedrohte Zusammenfassung. Ich mache es in zwei Schritten. Schlüsselbegriffe für das heutige Naturbild, also den Weltvordergrund, sind Relativität, Unschärfe, Wahrscheinlichkeit, Zufall. Das alles deutet Grenzen naturwissenschaftlicher Kenntnis an und fordert einen unsichtbaren Welthintergrund, auf dem die Vorgänge im Weltvordergrund ihren Ursprung haben. Und Naturwissenschaft ist natürlich nur auf dem Weltvordergrund unterwegs. Sie sucht ja dieses reproduzierbare Wissen und sie irrt sich empor von einem Wissensstand zum nächsten. Heute ist jedenfalls allgemein anerkannt, dass Information, und Naturgesetze sind nun mal höchste Information, mit Intelligenz zu tun hat. Und die ist nun mal personal. Und deshalb reden wir zu Recht von einem Designer, auch wenn sich die Naturwissenschaft auf ein anderes Verständnis zurückzieht. Zweitens, wer heute argumentiert, dass die naturwissenschaftliche Erkenntnis am Glauben hindert, der ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Sorry, dass ich das so deutlich sage. Er ist verhaftet in den Vorstellungen im Kontext des 19. Jahrhunderts. Und das Weltbild der Bibel legt uns mit diesem erwähnten Zitat aus Hebräer dieses Verwobensein der Dimensionen nahe, was auch klar wurde, nachdem wir vorbehaltlos und sorgfältig mit naturwissenschaftlichen Daten umgingen, sprich die Fakten verstanden haben. Ich möchte dieses Bild weiter ausbauen. Wir vervollständigen, indem wir nun über die Natur die menschliche Interpretation legen und kommen dann zur Wissenschaft. Und wir legen auch hier über die Bibel die menschliche Interpretation und kommen zur Theologie. Und hups, da passiert etwas, nämlich aus der notwendigen Übereinstimmung stellen wir einen zumindest potenziellen Konflikt fest. Wir haben noch Randbedingungen, die schon erwähnt wurden, kurz rechts und links daneben gestellt. Wir haben diese Einschränkungen im naturwissenschaftlichen Erkenntnisstrang und hier die Bemerkung einer möglichst umfassenden Betrachtung unserer Welt. Wir reden natürlich in diesem Erkenntnisstrang über den Bereich des Wissens, hier den Bereich der Werte, hier den Weltvordergrund, hier den Welthintergrund und eigentlich müssen beide Stränge als komplementär betrachtet werden und nicht als Widerspruch. Und wenn sich ein Widerspruch ergibt, dann müssen wir nach dem richtigen Verständnis der Fakten suchen. Das ist mein Verständnis. Okay, obwohl der theologische Erkenntnisstrang der umfassendere ist, bildet sich diese Erkenntnis genau im Gegenteil in unserer Gesellschaft ab. Denn die Information aus Gottes Wort wird heute weitgehend ignoriert, eher als peinlich betrachtet, im Gegensatz zu, die Wissenschaft hat festgestellt. Gleichzeitig finde ich folgendes Argument bemerkenswert. Wenn wir Produkt eines geistlosen, ungesteuerten, natürlichen Prozesses wären, wie könnte ich da ausschließlich menschlicher Erkenntnisfähigkeit trauen. Es gibt also gute Gründe, nicht ausschließlich menschlicher Erkenntnisfähigkeit zu glauben, weshalb wir notwendigerweise auf Anweisungen von außen angewiesen sind, auf Anweisungen der Bibel angewiesen sind, zum umfassenden Verständnis der Welt. Ich fasse im Sinne von der Mengenlehre mein Verständnis zusammen. Wir haben als umfassendes Gebilde den Welthintergrund, als Untermenge den Weltvordergrund. Die Basis des Welthintergrunds ist das Bekenntnis. Die Basis von dem Weltvordergrund ist der Beweis, wobei eher der Weltvordergrund evolutionistisch orientiert ist. Und ich sage pointiert, Evolution kann nicht alles. Und interessanterweise liegen nun Ursprungsfragen in diesem Grenzbereich von Weltvordergrund, Welthintergrund, was einem deshalb nicht wundern sollte, dass dieses Gebiet so umstritten ist. Okay, nach dieser Zusammenfassung kommen wir zum neuen Thema, den zentralen, nämlich Feinabstimmungen. Man hat in der Zwischenzeit lange und genau genug hingeschaut und ich gebe hier nur eine Auswahl von Feinabstimmungen, die ich heute gar nicht alle berühren kann. Zum Beispiel die dunkle Komponente im Weltraum, das größte kosmologische Rätsel unserer Neuzeit, werde ich gar nicht berühren, kann man nachlesen. Die Ekozone unserer Galaxie und der Sonne kurz berühren. Totale Sonnenfinsternis, nachdem es in Amerika gerade passierte und auch von uns, meiner Frau und mir, beobachtet werden konnte dort, muss natürlich kommen. Und dann die Sonne als hochexplosives Objekt in direkter Nachbarschaft. Wir haben es mit dem atmosphärischen Ozon zu tun, Stabilisierung der Erdachse, Jupiter als Kometenfalle und ganz zentral Feinabstimmung des sogenannten Higgs-Teilchens hier in eurer Schweiz da. Ja? Und dann etc. Es gäbe da noch vieles. Aber das sind ausgewählte Beispiele, die sehr breit gespreizt, nämlich aus den Tiefen des Weltalls bis hin zu den kleinsten neu entdeckten Teilchen aus der Welt der Elementarteilchen gelistet sind. Ich wollte nicht selektiv sein. Nun, wir reden zunächst über die bewohnbare, über die habitable Zone in unserer Milchstraße. Wir sehen eine Ballenspiralgalaxie, schematisch dargestellt. Und so haben wir unsere Galaxie uns vorzustellen. Und sehen einen grünen Bereich, nämlich die habitable Zone. Weiter innen ist die Materiedichte viel zu hoch, sprich da passieren Sternexplosionen, also Supernovae, und das wäre alles hochgefährlich für Leben, das heißt tödlich für Leben. Da kann also keine Ökozone sein. Und nach außen hin dehnt sich das interstellare Material aus und damit gibt es keine Sternentstehung. Die Synthetisierung von höheren Elementen, wie wir sie auf der Erde kennen, fällt weg. Folglich ist das nach außen hin eine Begrenzung der habitablen Zone. Und wir sehen das Resultat, nämlich den grünen Bereich. Und unsere Sonne liegt mittendrin. Wir verkürzen unsere Sicht und gehen nun in unser Sonnensystem hinein. Kann man das nicht noch etwas reduzieren, dass es besser deutlich wird? Dankeschön. Wir haben hier die Sonne und dann die inneren Planeten. Erde und die Nachbarn nach innen, Venus und Mars nach außen. Leben braucht flüssiges Wasser und für dessen Existenz muss ein Planet in der Ökosphäre, in der habitablen Zone des Sterns sich bewegen. Auf dem sonnennahen Planeten Venus, da herrschen Temperaturen von bis zu plus 460 Grad Celsius. Neptun weiter außen, da haben wir bis minus 200 Grad Celsius. Was natürlich in Einzelnen auch von der Beschaffenheit der Atmosphären abhängt, aber dieses Detail spare ich mir im Augenblick. Okay, betrachtet man nun alle denkbaren stabilen Planetenbahnen um die Sonne herum, dann erfüllt nur eine kleine Schar kreisförmiger Bahnen die Bedingung für eine habitable Zone und die Erde, sie liegt mittendrin. Bereits kleine Änderungen im Prozentbereich vom Abstand, also vom Bahnradius, würden das Klima empfindlich stören und in heiße Venus-ähnliche Verhältnisse überführen oder in kalte Mars-ähnliche Verhältnisse überführen. Ich meine, unsere beiden Nachbarn, Venus und Mars, sie mögen geologisch Geschwister sein, aber zum Leben taugen sie nicht. Weitere Feinabstimmung. Wir reden von der gleichen scheinbaren Größe von Sonne und Mond von der Erde aus. Und hier hat sich also die Mondscheibe genau vor die Sonne über Territon in Utah geschoben, wo wir das beobachtet haben, am 21. August. Und wir können nun, weil das gleißende Licht der Sonne ausgeblendet ist, die Sonnenaktivität knapp über ihrer Gashülle sehen, an diesen roten Spuren angedeutet. Oder eben bei diesem Bild, das nun überbelichtet ist, da sehen wir die Corona, die sogenannte Atmosphäre der Sonne und auch durch diese Struktur der Corona ein Abbild des Sonnenmagnetfeldes. Okay, und nach diesen 2 Minuten, die zwar relativ kurz waren, um alles zu dokumentieren, aber jeder war heilfroh, dass es wieder Tag wurde. Okay, wir leben als Erdenbewohner in der Nachbarschaft eines sehr aktiven Sterns. Wir sehen hier die Sonne im hochenergetischen Bereich abgebildet, also im Röntgenbereich. Und über dem Äquator steilt sich eine Plasmawolke, das ionisierte Gas, auf. Und zum Größenvergleich ist der größte Planet Jupiter eingeblendet und eben auch unsere Erde. Und wir fragen uns, was macht diese Sonnenaktivität mit den benachbarten Planeten? Und wir schauen da insbesondere mal auf Venus, Erde und Mars. Also wieder die 3, die uns am meisten interessieren. Die Erde am allermeisten und dann die Nachbarn nach innen und außen. Zunächst ist es ungewöhnlich, 2 nahezu identische Raumsonden, nämlich bei Mars und Venus zu haben, dem inneren Partner und dem äußeren Partner der Erde. Aber man kann dadurch die globalen Auswirkungen auf Atmosphären von jener Sonnenaktivität beobachten. Denn die Sonne ist mitnichten die harmlos gelblich leuchtende Scheibe am Horizont. Sie ist ein hochexplosives Pulverfass in der Nähe unserer Erde. Und da gibt es vorläufige Ergebnisse. Sonnenausbrüche, wie vorhin projiziert, sind für die Venus eigentlich atmosphärische Tsunamis. Denn da werden ganze Wolkenareale abgeschnürt und vom Sonnenwind auf Nimmerwiedersehen in den Weltraum getragen. Bei Mars, und das sieht man hier, man sieht durch die Atmosphäre gar Einzelheiten der Oberfläche, bei Mars geht man gar davon aus, dass der Sonnenwind die Atmosphäre des Mars so gut wie vollständig wegerodiert, weggespattert hat. Und wir fragen uns natürlich als Erdbewohner, wie schaut das mit unserer Erde aus, die gerade zwischen diesen beiden Extremen liegt? Und die Erde ist hingegen durch ein ausgeprägtes Magnetfeld gegen solche Katastrophen zuverlässig geschützt. Ich nenne sie die Ritterrüstung der Erde. Hochenergetische Teilchen kommen also von der Sonne und prallen hier, werden hier abgeleitet am Erdmagnetfeld. Und gut, wir haben 2 Trichter an Nord- und Südpol, wo sich tatsächlich ein paar hochenergetische Teilchen hinein verirren könnten. Und was tun sie dann? Sie sorgen für das Spektakel von Polarlicht. Und geschäftstüchtige Reiseunternehmer, die machen neugierigen Touristen eben dieses Feuer am Himmel als gewaltiges Schauspiel der Schöpfung zugänglich. Feinabstimmung Ozon, atmosphärisches Ozon. Ozon schützt Leben auf der Erde zuverlässig vor an sich schädlicher UV-Strahlung. Und wir sehen hier die Südhalbkugel der Erde und das blau ausgewiesene Feld ist ausgedünntes Ozon in der Atmosphäre, in der oberen Atmosphäre. Und dieses Häutchen von dreifach Atom ist so dünn, dass wir es mit Haarspray angreifen können. An so dünnen Fäden hängt unser irdisches Leben. Okay, man hat damals die Gefahr erkannt und durch Reduktion von Fluorkohlenwasserstoffe hat man da schnell gegengehalten und das führte schließlich zu einer Entspannung. Wir kommen zur Stabilisierung der Erdachse. Was Sie hier sehen, ist die Venus. Gut, eigentlich ist es nicht die Venus, sondern nur deren Atmosphäre. Und die hat Stoffe, die ich hier gar nicht großartig erklären muss. Ja, wir reden von CO2, wir reden von Methan, wir reden von saurem Regen. Und wir reden hier von einer treibhauswirkenden Atmosphäre, die fast, in Spitzen fast 500 Grad Celsius hat. Und ohne diese treibhauswirkende Atmosphäre hätten wir aufgrund des Abstandes Venus-Sonne eigentlich eine Temperatur von geradezu schlappen plus 50 Grad Celsius zu erwarten. Und Sie können sich vorstellen, weshalb sich Wissenschaftler Sorge machen wegen der Fieberkurve unseres Planeten. Aber zurück zum Thema. Wir wollten ja über die Stabilisierung der Erdachse reden. Wenn wir aus der Vogelperspektive auf unser Planetensystem schauen, dann drehen sich alle Planeten schön im Gänsemarsch in der gleichen Richtung. Im detaillierteren Blick, wo wir die Richtung der Rotationsachse der Planeten beobachten wollen, stellen wir auch fest, die drehen sich alle schön im Uhrzeigersinn, bis auf ein paar wenige Ausnahmen. Die extremste ist die Venus, nämlich die dreht genau rückwärts. Wir sagen retrograd. Und wir fragen uns natürlich, wie das zustande kommt, zumal unser Verständnis war, Rotationsachsen sind raumstabile Größen. Und heute, das ist so das Land der Naturwissenschaft, heute verstehen wir Rotationsachsen von Planeten als chaotische Systeme, die kippen können. Und wir verstehen die Dynamik der Eigenrotation der Venus als einem gekippten Planeten, der die Achse machte, nämlich von Flip einen Flop und dreht deshalb rückwärts. Und wir fragen uns natürlich, ja liebe Zeit, was steht denn da der Erde bevor? Und die Erde hat einen ausgesprochen großen Mond, der als Gegengewicht dient. Und immer, wenn die Erde aus ihrer nominellen Position, die Erdachse, aus ihrer nominellen Position ausbricht, wuchtet sie der Mond mit seiner Gravitation, die am Äquatorwulst hebelt, wieder zurück in die nominelle Position. Und in diesem Sinne haben wir dem bleichen Nachbarn Mond unser Leben zu verdanken. Wir machen einen Sprung zu den äußeren Planeten und sind beim größten angekommen und sehen Details von Jupiters dynamischer Atmosphäre. Dieser große rote Fleck ist so groß, dass die Erde mehrfach hineinpasst und da wirbeln Stürme mit einer Geschwindigkeit von 500 Kilometer pro Stunde. Ja, wenn mal bei uns 100 Kilometer pro Stunde bei Stürmen erreicht wird, dann ist Katastrophenalarm. Also hier haben wir 500 Kilometer pro Stunde und zwar schon seit wir Jupiter überhaupt beobachten. Da sind Turbulenzen ohne Ende. Aber sie mögen sich erstaunt die Äuglein reiben, wenn ich nun die Abwicklung der Atmosphäre in einem Filmchen zeige. Wir sehen hier wieder den großen roten Fleck und dann Wolkenschichten, benachbarte, die sich gegenläufig bewegen. Kein Mensch hat eine Idee, wofür das gut ist. Es ist schön, ja, aber wofür das gut ist und wie sowas überhaupt zustande kommen kann. Aber wir fragen uns, hat die Größe des Jupiters noch eine weitere Funktion? Die ist uns insbesondere klar geworden, als 1994 die Herren Shoemaker und Levy einen Kometen entdeckten und der hat Kurs gehabt Richtung Erde. Und dieser Komet, dieser neu entdeckte Komet, musste aber zuvor noch an dem großen Jupiter vorbei und der hat mit seiner Gravitationskraft das Objekt beeinflusst, seine Bahn geändert und letztlich waren die Gravitationskräfte des Jupiter größer als die Festigkeit des Objekts. Und seither bewegte sich eine kosmische Perlenschnur auf Jupiter zu und Jupiter tat uns den Gefallen vor aller Augen, nämlich mit den Teleskopen haben wir das beobachtet, ein Objekt nach dem anderen aufzusammeln. Wie ein blaues Auge schweben nun Folgen von diesen Einschlägen über den Wolken von Jupiter. Und wehe uns Erdlingen, wenn uns nur ein Teil getroffen hätte. Und so lernen wir Jupiter als Kometenfalle zum Schutz der Erde kennen. Und wir sehen noch heute Einschläge auf Jupiter und eben auch auf Mond. Am 30. Juni 2008, da jährte sich zum 100. Mal ein Ereignis auf unserem Planeten, wo ein relativ kleines Objekt mit der Erde zusammenstieß. Die Rede ist vom Tunguska-Objekt, nämlich ein 30 Meter großes Teil, ist in die Erdatmosphäre eingedrungen, hat dabei 2000 Quadratkilometer Wald umgeknickt Und Stämme dieser Bäume, die haben natürlich zum Epizentrum dieses Zusammenstoßes gezeigt. Und in diesem Epizentrum, dort standen nur noch zweiglose Baumstummel wie ein Wald von Telegrafenmasten. 37 Jahre später gab es ein ähnliches Bild auf unserem Planeten, nämlich nach dem Abwurf der Hiroshima-Bombe. Wäre dieser Meteorit nur 3 Stunden später eingeschlagen, hätte er Städte wie Petersburg oder Moskau mit der Wucht von 150 Hiroshima-Bomben getroffen. Nun, wir kommen zum ganz anderen Thema, nämlich der Feinabstimmung des Higgs-Teilchens und sehen hier das Experiment vor seinem Start. Damit wird auch gezeigt, um die Rätsel in der Natur anzugehen, da arbeiten Naturwissenschaftler nicht nur mit Satelliten im Weltraum, sondern sie brauchen auch die großen Beschleuniger auf der Erde oder eben unter der Erde, wie beim CERN in Genf. Und so war es das Motiv von dem CERN-Beschleuniger, mehrere Milliarden Euro schwer, ja, die Existenz von einem Teilchen nachzuweisen, das Peter Higgs vorhergesagt hat. Und es ging um die Erklärung, und so weitreichend war das, um die Erklärung von der Eigenschaft Masse. Nach dem Vorschlag von Peter Higgs geht es nämlich darum, ein Teilchen ist umso schwerer, je stärker es mit seinem Higgs-Feld wechselwirkt. Ich mache einen einfachen Vergleich, um das wieder herunterzubrechen und verständlich zu machen, denn ich finde das ein sehr bemerkenswertes Beispiel. Ja, wir sind bei einem öffentlichen Empfang, die Leute stehen zusammen, plötzlich geht die Tür auf und ein VIP, eine wichtige Person im öffentlichen Leben, betritt den Raum, Interessenten strömen auf ihn zu und dadurch kann sich diese Person nicht mehr mit der gleichen Geschwindigkeit durch den Raum bewegen. Warum? Weil die Wechselwirkung mit den Interessenten zu groß wird. Und der VIP ist das Higgs-Teilchen und die Wechselwirkung, das sind die interessierenden Leute. So, jetzt haben wir auch das. Wir sehen Peter Higgs hier vor seinem Tafelanschrieb und es wurde nachgewiesen, seine Theorie ist richtig und ein Higgs-Teilchen ist umso schwerer, je stärker es mit dem Higgs-Feld wechselwirkt. Und nun ist die Stärke des Higgs-Feldes in seinem niedrigsten Energiezustand durch eine Größe angegeben, die der Physiker, bitte nicht erschrecken, aber Vakuum-Erwartungswert nennt. Und Max Planck hat damals ein Einheitssystem entwickelt, wo dieser Wert von dem Vakuum-Erwartungswert, wo der zwischen 0 und 1 liegen muss. Und Sie sehen hier, der Wert für das Higgs-Teilchen ist zwar extrem klein, 0, ich kann es gar nicht lesen, und da hinten kommt noch eine 2,0. Das ist der gemessene Erwartungswert des Higgs-Teilchens und es erfüllt die Bedingungen, die vorhin genannt wurden, zwischen 1 und 0, ja, liegt dieser Wert. Dass dieser Wert so klein ist, liegt nur an der großen Diskrepanz zwischen der Gravitation und dem Higgs-Feld. Das ist der Grund für diese Kleinheit. Aber zunächst ist diese Zahl ja nicht furchtbar spannend, es sei denn, man stellt sie in den Kontext von Feinabstimmungen. Wir fragen uns, wie würde das Universum aussehen, wenn das Higgs-Feld stärker oder schwächer wäre. Und Physiker haben berechnet, dass der Wasserstoff instabil wird, sobald dieser Vakuum-Erwartungswert unter diese Größe sinkt. Also kleiner darf es nicht werden, sonst passiert Folgendes, dass ein Proton plus Elektron im Wasserstoff Atom leichter ist als ein Neutron und damit zerfällt, weil es in Neutron umgewandelt wird. Und aller Wasserstoff im ganzen Universum wäre verschwunden. Und da Wasserstoff nun mal in sozusagen jedem organischen Molekül vorkommt, gäbe es uns nicht. Wenn wir unter diesem Wert lägen, wenn wir nun diesen Wert größer werden lassen, nämlich bis zu dieser oberen Grenze, dann passiert Folgendes, das tangiert nun die schwereren Elemente. Da würde die elektromagnetische Abstoßung im Atom dieser schweren Elemente stärker als die starke Kernkraft und deshalb würde zum Beispiel Kohlenstoff zerfallen. Und da Kohlenstoff in allen organischen Molekülen vorkommt, gäbe es uns zweimal nicht. Sprich, uns gibt es nur deshalb, weil der Wert des Higgs-Teilchens zwischen diesem und diesem Wert liegt. Und wir stehen vor einer Abstimmung auf der 17. Stelle nach dem Komma. Und dieses Verständnis ist in der ganzen Physik natürlich akzeptiert. Warum? Es ist nachmessbar. Und über diese äußerst feine Abstimmung sind sich also Physiker weltweit einig. Umstritten ist jedoch, wie dieser Befund gedeutet werden soll. Praktisch mag niemand an einen Zufall glauben. 17. Stelle nach dem Komma ist einfach zu präzise. Die Wahrscheinlichkeiten eines zufälligen Zustandekommens zu klein, dass man sich nicht vorstellen kann, wie die Feinabstimmung des Higgs-Feldes zustande kommt. Wir werden wieder an Multiversen erinnert, wobei der Higgs mit dem Bierschaum nichts zu tun hat. In New Scientist, da lesen wir, the most likely explanation of fine-tuning is that our universe is merely one of many. Die wahrscheinlichste Erklärung für Feinabstimmungen ist, dass unser Universum schlicht eines von vielen ist. Das ist die Antwort eines der Naturwissenschaft. Wir kommen zum letzten Kapitel, die Erde als Mückendreck. Wir kehren von unserem Ausflug in die Welt des Großen und auch in die Welt des ganz Kleinen und den Deutungen mit unseren Maschinen und Modellen nun zurück. Dieses Bild mag nach all den schönen Szenen aus dem Weltraum eine Zumutung sein. Aber es ist ein Motiv, das mich emotional am meisten anspricht. Wenn es auch ein fast schwarzes Bild ist, so möchte ich auf einen kleinen Punkt hinweisen, denn hier ist zum ersten Mal von Voyager die Erde aus 6 Milliarden Kilometer Entfernung als Punkt abgebildet worden. Und die bunten Strahlen, die man von oben kommen sieht, das ist bereits Streulicht von der nahestehenden Sonne, die in die Optik gelangte. Das ist eine Vergrößerung von unserer Erde. Mit der Bemerkung, nicht der Kosmos ist groß, sondern wir sind nur so klein. Der Mensch mit seiner Erde ist Treibsand zwischen den unglaublichen Weiten des Alls. Meine Damen und Herren, wir haben Spuren freigelegt, die Schönheit, Raffinesse und Planung bis hin zu feinsten Details zeigen. Und sie provozieren die Frage, können so viele Zufälle zufällig sein? Es überwältigt mich jedes Mal, wenn ich mir vergegenwärtige, dass der aus astronomischer Sicht völlig unbedeutende Mensch bei Gott so eine große Nummer hat. Und das ist genau die Geschichte, die jeder neu von irdischen Sonden besuchte Himmelskörper erzählt. Es ist die Geschichte von der Einzigartigkeit des blauen Planeten namens Erde, dessen Existenz von erstaunlich fein austarierten Parametern abhängt. Deshalb wollte ich mit meinem Vortrag mit Ihnen das Glück feiern. Auf diesem winzigen Pale Blue Dot, diesem liebevoll temperierten Staubkörnchen, inmitten eines schönen, aber äußerst lebensfeindlichen Universums leben zu dürfen. Es gehört für mich zum Größten in meinem Leben, für dieses Glück eine Adresse bei Gott zu haben. Ich könnte mit den Worten von dem Physiker Richard Feynman sprechen. Ich wurde unwissend geboren. Ich hatte nur wenig Zeit, dies hier und da ein bisschen zu ändern. Aber interessante Spuren wurden mir zugänglich. Ich wollte sie kurz kommentiert haben. Wir haben trotz aller Forschung eigentlich keine Ahnung und davon ganz viel.